Herzlich willkommen nach einer langen Sommerpause. Wir sind wieder hier, ganz frisch, und wir haben einen neuen Plan, was wir mit diesem Podcast vorhaben, und das geht in Richtung Buchclub.
Ja, im November geht's los. Es ist eine Einladung an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mit uns mitzulesen und in einen Austausch mit uns zu treten. Das wird ein bisschen so ablaufen, dass wir ein paar Wochen vorher das Buch, das wir uns ausgesucht haben, ankündigen. Wir versuchen da immer etwas Spannendes zu wählen. Wir reagieren dann auf Feedback von euch. Wir werden es im Podcast dann miteinander diskutieren, und dann ist das im Grunde genommen eine gemeinsame Lektüre.
Aber ihr müsst jetzt dieses Buch nicht gelesen haben. Ihr könnt auch wie bisher euch zurücklehnen und einfach zuhören und euch Lust machen lassen auf einen neuen Roman oder Erzählband, oder vielleicht wird auch mal ein Sachbuch dabei sein und manchmal auch mal was Älteres. Wir haben gesagt, nicht nur Neuerscheinungen.
Das freut mich besonders, dass wir das ein bisschen ausweiten und freier machen, die Buchauswahl, weil es einfach so unglaublich großartige Bücher gibt, die nicht zufällig jahrhundertelang oder ein Jahrhundert lang also immer noch gelesen werden. Und einige von diesen Klassikern wollen wir uns auch vornehmen.
Aber noch ist es nicht so weit. Wir haben heute noch einen Podcast der alten Form mit drei Büchern. Wir beginnen mit Ann-Kathrin
Nawa Ebrahimi, ihr neuer Roman Und Federn überall. Danach kommt Hundesohn von einem Autor, dessen Namen ich jetzt versuche richtig auszusprechen, Ozan Zakaria Keskin-Kilic. Und dann haben wir noch ein Überraschungsbuch, das Bettina uns am Ende verraten wird.
Und ich muss dazu sagen, dieses Überraschungsbuch ist nicht ganz neu. Es ist, glaube ich, schon im Juni erschienen, aber es hat mich so berührt, dass ich es unbedingt mitbringen musste.
Darf ich was dazu sagen oder erst am Ende?
Sag was.
Ja.
Also wenn du nichts verrätst, weil es darf nicht
verraten. Nein, ich sage den Titel nicht, aber das liegt auf meinem Nachtkästchen und da liegt natürlich so einiges, aber das liegt da ganz zentral, und es ist eigentlich eins der Bücher in den letzten Monaten, wo ich mir gedacht habe, das möchte ich unbedingt lesen, und dann bin ich halt irgendwie daran dauernd irgendwie vorbeigeglitten, und es ist noch nicht dazu gekommen, aber ich habe mich sehr gefreut, wie ich das jetzt hier gesehen habe.
Schön, dann mache ich dir noch mehr Lust, aber ich muss es dir nicht verkaufen. Gut, wir beginnen mit Nawa Ebrahimi, die spätestens einem größeren Publikum bekannt ist, seitdem sie 2021 den Bachmann-Preis gewonnen hat mit dem Text Der Cousin.
Ich habe sie danach interviewt in Graz. Ich habe das als eine total schöne Begegnung in Erinnerung, wirklich eine Person, die ich sehr schätzen gelernt habe. Ich kann mich auch erinnern, dass ich sie damals gefragt habe, wie die Familie zu Hause auf den Bachmann-Preis, auch im Iran, auf den Bachmann-Preis reagiert hat. Und sie erzählt hat, dass ihre Oma irgendwie 10.000 Nachrichten ausgeschickt hat, und dann hat der halbe Iran zurückgeweint. So hat sie das formuliert. Ja, also sie ist im Iran geboren, in Teheran, glaube ich, die ersten paar Jahre aufgewachsen, dann aber als kleines Kind schon nach Köln gekommen und dort erwachsen geworden quasi, und lebt aber seit über einem Jahrzehnt in Graz.
Ja, und der neue Roman hat prompt die besten Listen gestürmt, also die Bestsellerlisten und die besten Listen des ORF zum Beispiel. Und ich habe eine Stelle ausgesucht, und Ann-Kathrin wird vorlesen.
Genau, weil heute lesen wir.
Ich muss dazu noch eines sagen, es ist eine Stelle vom Schluss des Romans, aber das Gute ist, dass man keine Ahnung hat, wie er ausgeht, wenn man diese Stelle hört. Also es ist kein Spoiler.
Sehr gut, du hast eine Stelle, die ich wirklich gemocht habe, ausgesucht. Aus dem Dunkel, aus dem Bodennebel heraus erscheinen sie. 2, 3, 4, dann mehrere auf einmal. Erst sehen sie aus wie weiße Knäuel, die mit unterschiedlicher Geschwindigkeit wenige Zentimeter über der Wiese schweben. Aber je näher sie kommen, desto mehr zeichnen sich die ersten genauer ab. Eine Form wird erkennbar, oder zumindest die Idee einer Form. Wesen mit Köpfen, Schnäbeln und Beinen, mit denen sie rennen, als hätten sie ein Ziel. Manche schneller, manche langsamer, manche hinkend. Und manche bleiben sitzen oder liegen. Und alle gackern, zögerlich, als hätte sie jemand überraschend dazu aufgefordert, die Stimme zu erheben. Federn fliegen. Und alle sehen sie. Die Hühner und ihre Federn, alle, die eigentlich in die Kamera lächeln sollten, wenden die Köpfe nach links, und die Gesichtszüge erstarren, die ohnehin unterkühlten Körper werden steif, und das Gruppenfoto friert für einen Moment ein.
Also Geflügel. Wo kommen diese Geflügel her? Wo kommen diese Hühner her, die da gackern und flattern? Und zwar von einer Geflügelfabrik. Wir sind im Emsland, und Möllring, ist der größte Arbeitgeber der Region. Und rund um dieses Möllring, diese Firma, spielt sich alles ab. Es ist ein, auf einer Seite ein Arbeitsroman, das habe ich, darüber habe ich mich besonders gefreut, weil es so wenige davon gibt. Ich habe das Gefühl, es gibt so wahnsinnig viele Bücher, die handeln von Müttern und Vätern und Töchtern und Söhnen und von Geschwistern und von Geliebten und von Freundinnen und sehr viel Psyche. Und ich habe auch gar nichts dagegen. Also das soll jetzt nichts gegen diese Arten von Büchern sprechen, aber es gibt so wenig Arbeitsliteratur. Und das ist jetzt ein Roman, der uns in das Innere dieser Fabrik führt. Also ganz genau gibt es drei, die dort direkt arbeiten und deren Arbeitsweisen wir auch ein bisschen kennenlernen. Es gibt Sonja, die Wooden Breasts aussortiert. Also das sind die Hühner, die so eng und arg gehalten werden, entwickeln zum Teil Verknöcherungen in der Brust. Also die Brust wird ganz hart und ist deswegen nicht verwendbar. Und sie ist nur dazu da, am Fließband zu schauen, ist das hart oder ist es nicht hart. Das ist natürlich eine wilde Arbeit, sehr unterkühlt natürlich immer da drinnen, also eigentlich auch körperlich sehr, sehr belastend. Und die hat eine Tochter und einen Sohn und man erfährt natürlich auch ein bisschen was von ihrem Background. Und dann gibt es einen Merkhausen, der ist so quasi in einer Top-Position, ein Manager, ein klassischer, der sich halt viel mit Prozessoptimierung etc. beschäftigen muss und Mitarbeitergespräche führen muss und Leute raushauen muss und optimieren muss. Und dann gibt es eine sehr junge, sehr aufstrebende Frau, die ist nur zu Gast hier. Sie heißt Anna und sie soll mithilfe eines Computersystems, eines ganz ausgeklügelten, diesen Selektionsprozess der Wooden Breasts eigentlich überflüssig machen. Das macht in Hinkunft eine Maschine und diese Arbeit fällt dann weg. Also das sind so quasi das auf der einen Seite, diese Arbeitswelt, die mir besonders gefallen hat. Dann gibt es aber noch eine zweite, eine polnische. Und zwar wurden in Haren, das eigentlich das wirkliche Vorbild ist für diese Stadt, die hier Lasserin genannt wird und wo es auch heute noch eine Geflügelfabrik gibt, wurden im Zweiten Weltkrieg polnische Zwangsarbeiter angesiedelt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine kurze Zeit, da war das eine polnische Enklave. Es wurden die Deutschen ausgesiedelt, mussten weg, mussten auch ihre Häuser verlassen und die Polen haben dort eine Zeit lang leben dürfen, bis durch sehr, sehr verwickelte politische Umstände das dann wieder zurückgegeben wurde an Deutschland. Und die ganzen Polen, die dort waren, mussten entweder wieder zurück oder konnten zum Teil nicht mehr zurück und waren zum Teil staatenlos. Das ist so quasi die politische Dimension und die spielt in verschiedenen Elementen da rein. Es gibt eine polnische Frau, die dort putzt und sich um eine ältere Frau kümmert und es gibt eine Großmama, die inhaftiert war in diesem Lager. Das ist jetzt die zweite Ebene und die dritte Ebene ist die Ebene, da gibt es einen Flüchtling, der in Lasserin gestrandet ist. So, ich glaube, ich habe das jetzt einigermaßen so zusammengefasst. Das klar ist, die verschiedenen Ebenen und überall haben wir diese Figuren, in die wir halt dann so eintauchen und wo wir jeweils deren Welt und Sichtweisen genauer kennenlernen. Das ist jetzt so das Setting.
Ja, das Ganze spielt ja an einem Tag, an einem Montag. Das ist ein Konzept, das begegnet ja immer wieder. Bettina, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da beim, ich glaube, das war überhaupt der erste Roman, den wir im Podcast besprochen haben oder einer der ersten. Der hat in Paris gespielt und hat Arena geheißen, aber ich weiß die Autorin nicht mehr. Aber da ging es auch darum, dass in einer sehr konzentrierten Zeitspanne Figuren unterschiedliche Dinge machen und ihre Handlungen sich ineinander verflechten und man erfährt erst im Laufe des Romans, wie. Auf relativ kleinem Raum. Und das ist hier auch der Fall, also verschachtelt. Ja. Und es wird erst mit der Zeit klar, wie diese Personen in irgendeiner Weise durch ihre Handlungen miteinander zusammenhängen.
Darf ich noch kurz was sagen? Ja. Ich habe, nachdem du gesagt hast, ja, diese Stelle mag ich auch, habe ich das Gefühl, du mochtest dieses Buch nicht sehr. Kann das sein?
Ich würde mir gern von dir noch ein bisschen erklären lassen, was dir gefallen hat. Ich bin mit dem Buch überhaupt nicht warm geworden und wirklich überhaupt nicht. Für mich wirkt es, als wäre es völlig am Reißbrett entworfen. Und es ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben und kann jetzt ein bisschen boshaft wirken, aber ein bisschen so habe ich das Gefühl, dass das, also wenn man Gemini jetzt aufgibt, irgendeiner KI aufgibt, in einer gewissen Weise was zu konstruieren, auch Figuren, auch ihre Charaktere, dass man sagt, entwerf bitte Charaktere aus dem und dem und dem Bereich, mach sie aber differenziert, dass vielleicht so ein Ergebnis rauskommen könnte. Weil auch diese Differenzierung ist für mich immer noch total nach Schema. Ja? Dass die Sonja, die alleinerziehende Mutter, einerseits völlig durchdreht mit ihrer Teenager-Tochter bis zu dem Master, das ist ja ein sperrt und andererseits größtes Mitleid mit diesen Hühnern hat, deren Brust verhärtet wird, weil sie sich offenbar auch in ihnen wiederfindet. Oder auch der afghanische Flüchtling, wo ich finde, dass wie bei Robert Seebacher, da habe ich das schon einmal gesagt.
Seethaler meinst du, oder?
Robert Seethaler im Podcast, dass ich es gar nicht mag, wenn ich das Gefühl habe, Figuren werden verniedlicht, damit man mehr Mitleid mit ihnen empfindet. Und das habe ich bei ihm total das Gefühl gehabt. Und für mich sind es wirklich Typen. Und auch das Verschachtelte ist ein Verschachtelt nach Muster.
Ich kann bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, was du meinst. Es ist, dieser Roman will leider ein bisschen zu viel. Also wirklich zu viel. Also diese drei Sphären sind eigentlich zwei zu viel. Wenn sie sich konzentriert hätte auf diese Arbeitswelt, dann noch ein bisschen mehr beschrieben hätte, allein dieser Selektionsprozess und was das bedeutet, hätte ich es super gefunden. Gerade weil mir das so zu kurz kommt. Und ich kann es schon wirklich schätzen, und das hat sie gemacht, wenn eine Autorin nicht nur in ihrem Innersten sucht, sondern wirklich recherchiert. Und das hat sie gemacht und sie hat sicher ich bin überzeugt davon, dass sie sich das angeschaut hat, diese Geflügelfabrik, wie das dort zugeht. Und ich respektiere das sehr. Ich habe mich in diesen Passagen, die fand ich einfach wirklich super. Und allein schon deswegen finde ich dieses Buch lesenswert, weil es ein Blick ist in eine andere Welt, die ich so nicht gekannt habe, in diese Riesenmaschinen-Industrie-Tiere-Welt. Und die ist weder verkitscht dargestellt noch überdramatisch, sondern wirklich so, ja, ich hab jetzt ein Bild.
Ich meine, jetzt wo du sagst, denke ich mal, aus diesen Szenen hätte man wirklich meiner Meinung nach einen interessanten Roman machen können. Aber so ist das einfach nur ein Ansatz, der bleibt. Und es stimmt schon, sie hat dieses Kolorit reingebracht, sie hat offenbar wirklich gut recherchiert und dieses Emsland in Niedersachsen, das uns ja ziemlich fremd ist, im Nordwesten von Deutschland, also da hat sie schon Dinge eingefangen, auch diese wahnsinnig katholische starke Prägung, wo die CDU ja immer noch unangefochten herrscht, also nur die SPD wird von der AfD zunehmend verdrängt, aber die CDU ist dort immer noch ganz stark und offenbar hat sie da wirklich schon viele Details eingefangen, aber letztlich ist das ein Roman, wo so irgendwie dann alle ihre Verletzungen haben und in den Verletzungen kommen sie aber nicht zueinander und ich erkenne alles wieder. Es ist ein Roman, der mich überhaupt in fast keiner Phase überrascht, vielleicht am Ende am ehesten. Die Szene hat mir gefallen mit den Hühnern.
Also es endet wirklich super. Es ist so quasi am Schluss haut sie nochmal alle aufeinander zu einem großen, großen Bild und dann kommen diese Hühner, endlich nämlich lebende Hühner, weil wir haben bis zu dem Zeitpunkt nur tote Hühner gehabt.
Stimmt, ja.
Und das ist so ein Aufbruchsbild, ne, am Schluss. So.
Aufbruchsbild, ja. Oder auch alle, also irgendwie jeder, alle verlieren die Kontrolle und gleichzeitig ist es ein Aufbruch. Mich hat es erinnert an das Ende vom Robert Menasse-Roman vom letzten, Erweiterung, ein bisschen diese Szene auf dem Schiff, wo irgendwie die ganze Kontrolle flöten geht, das europäische Schiff quasi, wo am Ende die Kanzler und die Merkel und alle, also das Schiff versinkt und alles, also es ist das totale Chaos, ja, eigentlich ein sehr lustiges Chaos, obwohl es gleichzeitig schrecklich ist. Und irgendwie kommt mir vor, es hat es auch so ein bisschen davon. Diese Auflösung, diese
totale. Ja, es löst sich
totale,
alles auf,
ja.
Und wobei da mehr Hoffnung dahinter ist. Ne? Hast du das Gefühl.
Das
so,
stimmt.
Jetzt könnte eigentlich nochmal was neu beginnen.
Ja, genau. Aber zum Thema Schachtelroman ganz kurz noch. Da war zum Beispiel so ein Detail, ja, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist mit der Lektüre. Du hast den afghanischen Flüchtling, den Nassim, den Lyriker, das ist ja berührend, er hofft mit seinen Gedichten die deutschen Behörden zu bewegen, damit sie ihm einen positiven Asylbescheid geben. Aber der befindet sich einmal am Wegrand, eine Fahrradfahrerin kommt vorbei mit Earpods in den Ohren und fahrt ihn fast an, sodass er seinen blinden Stock verliert. Ja? Das ist am Anfang. Und dann geht der Roman eine Zeit lang so dahin und dann erfahre ich von der Anna, die in der Geflügelfabrik, wie du erwähnt hast, also eine Optimierungsstrategie durchführen soll. Und dann erfahre ich, dass sie aufs Fahrrad steigt und sich irgendwelche Podcasts runterlädt. Na,
war lustig. Ich habe das effektiv überlesen.
Einfach viel zu erwartbar, dass es du ist, sofort
Es sind dann die Verknüpfungen, es sind die Verknüpfungen so viel. Aber trotzdem auch diese Anna mit ihrem, wie sie dann einfach dazwischen ausflippt. Diese Szene habe ich zum Beispiel sehr genossen, wie sie belauscht zwei dieser Angestellte, wie sie im Grunde genommen einfach so sexistische Witze machen und irgendwie so nach dem Motto, sie hätte ja selber eine Hühnerbrust, weil sie so flach ist und so weiter und so fort. Und das nimmt sie schon mit, aber sie rückt es dann weg und denkt sich, ach was? Ja? Und irgendwann einmal, und zwar zu einem Zeitpunkt, wo der sagt, ja, man wird ihnen jemanden an die Seite stellen müssen, weil sie sind offensichtlich alleine in dem Stande, das hier hinzukriegen, dann bricht es aus ihr heraus und sie sagt, und überhaupt, ich habe das gehört, was ihr gesagt habt, und wie wäre das für euch, wenn ich anfangen würde über eure, was sagt sie, Schrumpfärsche oder so irgendwas Ähnliches.
Die Szene war gut, die hat mir gefallen.
Und du weißt, aber in der Sekunde nicht ganz, sie ist natürlich schon ausgebrochen, aber sie ist kontrolliert ausgebrochen und auf die Art und Weise hat sie auch das Ziel erreicht, kommt kein Mann, der ja an die Seite gestellt wird. Das fand ich auch eine super Szene.
Mhm. Na gut, ich schlage vor, wir gehen jetzt zum nächsten Roman, weil der hat eine Qualität, die ich auch vermisse bei Ebrahimi. Das ist die sprachliche Art. Mhm. Also ich weiß, dass sie eine klare, schlichte Sprache auch wirklich bevorzugt, dass sie auch dazu steht, sie will das einfach haben. Aber mir fehlt einfach, dass die Figuren eine eigene Sprache haben. Das
verstehe ich gut. Ich habe sprachlich ist es mir so gegangen, dass ich nicht das Bedürfnis hatte, irgendeinen Satz anzustreichen. Aber es war nichts, wo ich mir gedacht habe, ach, das ist so formuliert, dass ich das gern zitieren möchte.
Im Gegenteil.
Wobei ich sagen muss, also ich freue mich sehr auf dieses Buch, weil ich habe es gelesen in zwei Tagen durch und war hell begeistert und habe es im Übrigen meiner Tochter empfohlen und die war genauso begeistert wie ich, die ist 22. Also
da kann ich vielleicht auch ein Muster erkennen, Bettina, weil wir haben schon einmal gesagt, dass wir offenbar Romane, die von Autoren, die von der Lyrik kommen, auch besonders schätzen, weil die einen anderen Ton, also einen anderen Umgang mit Sprache zum Teil haben.
Ich habe mir das auch sofort gedacht beim Lesen und gedacht, na klar, das ist ein Lyriker.
Bevor du gesehen hast, dass er...
Nein, ich habe schon, aber es war dann so, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich es vorher gesehen habe, aber das kann eigentlich fast nur ein Lyriker, wobei ja manchmal geht es ja auch schief, weil die Konstruktion nicht ganz stimmt bei Lyrikern, also die haben oft diese Figurenzeichnung nicht so drauf, aber das umgeht er ja. Aber wir stellen ihn, glaube ich, zuerst einmal vor.
Von welchem Buch reden wir eigentlich?
Es heißt Hundesohn und Ozan Zakaria Keskinkelic hat ihn geschrieben, den Roman. Ich glaube, es ist sein erster Roman.
Ja, er kommt von der Lyrik her und das ist ein Debütroman.
Und er hat den Lyrikband veröffentlicht in dem Verlag vom Dinča Gyčeta. Kannst du dich erinnern, der hat den Leipziger Buchpreis gekriegt vor ein paar Jahren für sein... hieß es Deutschlandmärchen und wir waren beide so begeistert.
Nein,
von diesem Roman.
Ich war nicht ganz begeistert.
Du warst aber nicht ganz begeistert.
Egal,
ich war begeistert. Und von dem war ich auch sofort von den ersten Seiten an begeistert. Ich habe sofort der Ann-Kathrin geschrieben, bitte.
Ja. Also ein deutscher Autor mit ganz, weiß ich es jetzt nicht, türkischen Wurzeln, aber weiter zurückliegend, auch vielleicht arabisch,
wenn da was Autofiktionales dabei ist, was mir ja nicht sicher sein kann.
Ja, genau. Also dann rein ins Buch. Bettina, ich habe eine Stelle für dich ausgesucht.
Jetzt bin ich neugierig.
Du wirst dich daran erinnern, denn während du das Ende ausgesucht hast beim vorigen Roman, habe ich den Anfang ausgesucht.
Ich muss dazu sagen, dass man bei diesem Buch einfach aufschlagen könnte und vollkommen wurscht, wo man anfängt zu lesen. Es ist super und man hat einen Eindruck von diesem Buch. Heute hat mich der Geruch von Lavendel, von Thymian, Minze und Salbei gerettet. Für 2 Stunden bin ich im botanischen Garten umhergestreunt. Keine Ahnung, was ich suchte. Ich bellte Familien mit Kindern beim Picknick an, jagte bunten Vögel hinterher und fiel erschöpft ins Gras. Für einen Moment dachte ich, warum nicht in Kakteen springen, um den Schmerz in der Brust durch das Jucken auf der rauen Haut zu vergessen. Wie immer zog ich den Schwanz ein. Ich rieb mein Fell lieber an Zedernrinden und senkte die Pfoten ins Kräutergebüsch. Für einen Moment dachte ich, es wären die Locken deines Hinterkopfes, in denen ich mich verlor, und die Spitzen deines Schnurrbarts, an denen ich knabberte, und die dichten Augenbrauen, die ich mit dem Mund erst gegen, dann in Haarwuchsrichtung entlang küsste. Ganz heimlich biss ich ab von Lavendel, von Thymian, Minze und Salbei, um dich zu Hause unter mein Kissen zu legen. Heute Nacht, wenn ich das Tier wild in die Laken werfe, werde ich keine Zukunft von Bonaparte auf Spotify spielen. Und inshallah wird mein Verstand verkommen wie ein wilder Garten.
Ja.
Ja.
Ja. Also man muss sagen, ich will, dass mein Verstand verkommt wie ein wilder Garten. Ja. Ist ein Zitat aus dem Lied, das da erwähnt wird, von Bonaparte. Aber die anderen besonderen Wendungen in dem Buch sind wirklich von ihm, vom Autor. Ja, also ich finde, diese Stelle sagt schon sehr viel über das Buch aus. Hier hast du schon nochmal einen sehr überraschenden Anfang, weil es beginnt als etwas, was man als konventionelle Tiergeschichte aus der Ich-Perspektive deuten könnte. Was weiß ich, Katamur, also in dieser Tradition, das ist ein Hund, der redet über sich, das ist doch eigenartig. Ich meine, und gleichzeitig irgendwie auch vertraut. Und innerhalb von einem oder ein bis zwei Absätzen wechselt er in was ganz anderes. Und dieses ganz andere, was ist das? Ja? Es ist, finde ich, ein sehr lyrischer Liebesroman. Und Liebesroman, aber nicht in dem Sinn, wie man sich vielleicht denken könnte. Da geht es um zwei Personen oder manchmal auch mehrere, ja, und was die tun und was die denken und so weiter, sondern es geht wirklich um die Zustände einer Person. Also das Objekt der Liebe des Ich-Erzählers ist ja gar nicht da. Also man erfährt schon einiges über ihn. Er heißt Hassan und ist nicht beim Ich-Erzähler in Deutschland, sondern in der Türkei. Dort hat der Ich-Erzähler ihn schon als Kind kennengelernt. Dort hat er immer seine Sommerferien verbracht und offenbar schon im Teenageralter hat da etwas begonnen. Ja? Und der Ich-Erzähler ist in diesen Hassan wahnsinnig verliebt, mehr noch als wirklich besessen von ihm. Und da würde mich interessieren, Bettina, ob da vielleicht auch der Gedanke an ein Buch, ein österreichisches Buch gekommen ist. Weil das ist bei mir ganz stark aufgeploppt. Ja?
Sag.
Obwohl er ständig von Kafka spricht, gell? Ja. Also Kafka wirklich dieser Bezug ist, den er auch offen dauernd herstellt, habe ich an Marlina gedacht, von der Ingeborg Bachmann.
Ach ja, das.
Weil diese eine Person, aus deren Perspektive diese eine besessene Liebe erzählt wird, und es kreist dauernd darum, auch bis in diese wahnsinnig sinnlichen Details und mit dieser Gefahr der Selbstauflösung, also es ist das Buch, das ich am meisten damit verbinde.
Das
auch vom Lyrischen,
ja,
auch in
ja, ja, ich weiß, was du meinst. Die Sehnsucht, die nicht nur Sehnsucht ist, sondern tatsächlich irgendwie so eine Person und einen Körper auch so vollkommen einnimmt.
Ja.
Bis zum Wahnhaften, wobei, kleiner Spoiler, es wird nicht so schlimm werden, aber
genau, es ja. wird nicht so schlimm werden, das Ende ist ganz anders, dürfen wir andeuten, als bei
Genau, damit
bei
man nicht
Bachmann.
Das Gefühl hat, man kommt jetzt irgendwie in die Depression rein, weil das ist es ganz und gar nicht.
Na, das ist kein Verzweiflungsbuch.
Und dazu darf man noch sagen, er verzehrt sich zwar sehr, aber er hat auch ununterbrochen Sex, weil es auf Grindr. Und das ist eine kleine Linie, die sich durch diesen Roman, dass er permanent irgendwelche Sexpartner sucht und dann auch erklärt, wie das genau abgelaufen ist. Und dann senden sie sich gegenseitig Nacktbilder von, weiß nicht, vor dem Kühlschrank, vor dem Schrank, vor dem Bett, auf dem Bett. Und dann schreibt er immer dazu, das gefällt mir. Also anstatt dieses Hackerl gefällt mir, das gefällt mir. Und die sind eigentlich, ja, da hat er eigentlich guten Sex, schlechten Sex, hat dann auch irgendwelche Begegnungen, wo er sich mit Typen trifft, die so klassisch Red Flags sind, also nur von sich selber erzählen, davon, wie viel sie verdienen, irgendwie grauselig mit dem Kellner sind und sagt dann, seine beste Freundin sagt dann so ihm so, ja, ich meine, willst du denn überhaupt wiedersehen? Und sagt, er ist 1,95 groß. Ja, also es hat auch immer ein bisschen diese eine leicht humoristische
Ich glaube, das schafft auch wirklich eine andere Ebene. Also das hebt ein bisschen diese große Schwere auf, die da in der ja. Geschichte mit Hassan ist. Da hast du einfach eine zweite Ebene, die das Buch sehr, sehr locker macht. Und wie gesagt, es hat ja auch kein ganz schlimmes Bad End. Ja.
Nein, es ist oft so, auch wenn er diesen Hassan beschreibt, da gibt es einmal, sagt er, er zitiert ein Lied, das Hassan gesungen hat, da kommt eine Nelke vor und er sagt so, Hassan ist ja selbst wie eine Nelke. Er ist schön wie eine Nelke und frei wie die Liebe. Und dann kommt im nächsten Satz, am liebsten isst Hassan Cheeseburger mit 200 Gramm irgendwas dazu, Käse, nein, 200 Gramm Beef. Und das ist dann einfach immer so ein, das hat permanent diese Brüche drin.
Ne? Ja, so absichtliche.
Und absichtliche Stilbrüche, auch immer ganz, ganz verschiedene Ebenen, die er da bedient. Dann hat er ein Gedicht, dann hat er ein Grinder-Inserat so quasi. Dann hat er wieder
Bibel, also das gehört zum Lyrischen auch, dass genau. er Bibel und Koransprache stark einbezieht. Also man kann so ganz hohe Lied Salomons zwischendurch denken, wenn er da so Hassan besingt. Er besingt ja seinen Körper.
Und immer wieder mal türkische Wörter auch, die wir natürlich nicht verstehen, aber trotzdem, es hat alles einfach unglaublich viel Klang. Und ich muss auch sagen, vielleicht, es ist dieses da Sätze vorzulesen von ihm, weil ich habe das ja nicht geübt gehabt, aber sie gehen so automatisch, also diese Sätze, da führt wirklich so ein Wort zum anderen, ohne dass du jemals das Gefühl hast, es biegt falsch ab. Es ist alles wie ein großes Lied.
Aber was hat es mit dem Hund auf sich? Das müssen wir schon erklären. Ja, das zieht sich einfach durch, also so wie die Händeln bei der, wie das Huhn bei Nawa Ebrahimi, hast du hier ein Motiv, der Hund, also das ist einerseits diese beleidigende Komponente, also der Großvater des Ich-Erzählers hat Hassan immer einen Hundesohn genannt, verächtlich, der mochte ihn überhaupt nicht. Und dann hast du diese in der Beziehung, diese Ebene, dass der Ich-Erzähler einerseits sich wie ein Hund fühlt, ja, und andererseits, also Hassan ein bisschen als Wolf gedacht wird. Ja,
ja, und dann kommt noch die Kindheitserinnerung dazu. Hassan hatte nämlich einen Hund als Kind und hat ihn streng abgerichtet und war sehr stolz darauf, dass dieser Hund aufs Wort folgt. Und einmal hat dieser Hund sich ihm so quasi verweigert, hat nicht gemacht, was er tun soll. Und er hat dann aus Wut, weil andere Zeugen waren und er sich gedemütigt fühlte, hat er diesen Hund umgebracht. Er hat ihn so lange gewürgt, bis er tot war. Und das kommt so quasi auch im Hintergrund, spielt das mit. Was passiert eigentlich mit einem Hund, wenn er nicht gehorcht?
Ja, und die gewalttätige Ebene ist ja immer wieder drinnen. Wenn in der Art, wie er über Hassan schreibt, kommt immer diese Hassliebe zum Teil. Ist es einfach auch Hassliebe zu ihm, weil er sich ihm ja völlig ausgeliefert fühlt. Ja, Metaphern finde ich sehr schön noch. Wo ich mir denke, warum mag ich die eigentlich, wo ich dann vielleicht auch sagen könnte, hey, das ist sowas an den Haaren herbeigezogen. Zum Beispiel diese eine, nur als Beispiel, wenn ihm dem Hassan wie ein Minarett der glühende Zigarettenstummel aus dem Mundwinkel hängt, dann denke ich mir einerseits, also mir hat das total gefallen, aber ich kann nicht genau sagen, warum, weil es ist ja irgendwie einfach nur schräg. Vielleicht ist es schon so schräg, dass es wieder passt.
Ich war auch so, im ersten Moment war ich so, hä, bitte, warum? Und wie es dann weiterentwickelt, ergibt es dann irgendwie Sinn, weil da irgendwie auch Lieder vorkommen und so. Also es stimmt, er macht immer irgendwelche Dinge, mit denen man nicht rechnet.
Ja, und letztlich kann man es vielleicht nicht auch immer ganz definieren, warum man es dann doch stimmig findet im Ganzen, ja. Und jetzt nicht irgendwie verkrampft ist das überhaupt nicht.
Nein.
Also das ist so, so unverfroren.
Ja.
Und ungeniert beim Schreiben auch, finde ich. Ja. Da haben wir jetzt ja ein bisschen Lobeshymne gesungen.
Ja.
Oh, die schönste Regenbeschreibung, an die ich mich erinnern kann, findet sich da drin. 1,5 Seiten oder was über den Regen, und das finde ich einfach total schön. Das entspricht auch genau meiner Liebe zum Regen draußen. Ich lese jetzt einfach nur ein paar Sätze. Ja? Der Regen ist der Medizinmann der Stadt. Der Regen senkt den wilden Puls, der Regen entschleunigt. Der Regen ist Yoga und Qigong und Namas und Sonntagsmesse. Und der Regen sagt, komm zur Ruhe. Er sagt, halt inne und schweige. Der Regen ist deine liebenswürdige Autorität. Er hebt den Finger und du hältst den Mund. Der Regen topft dir das Meer auf die Stirn. Und du rennst, weil du Angst hast zu ertrinken. Der Regen ist ein Prophet, werde ich sagen. Er erinnert an die Sintflut und alle werden zu Noah und alle fürchten sich vor der Katastrophe und alle kehren zurück zu den Dingen, die ihnen lieb sind und schützen sich. und so weiter und so fort. Ja? Mhm, also geht es ganz lang dahin.
Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss und wir gehen
zu deinem Überraschungsbuch.
Das ist von Georgi Gospodinov, Der Gärtner und der Tod. Ich bin ehrlich gesagt darauf aufmerksam geworden, also die Katharina Thierwald hat für uns eine hymnische Rezension geschrieben und er war dann auch auf der ORF-Bestenliste und ich mir dachte, schaue ich mal rein und das ist auch ein Buch, das einen von Anfang an fesselt. Es ist ein bulgarischer Autor, der immer wieder autofiktional geschrieben hat und das handelt von seinem Vater und seinem Tod, dem Sterbeprozess. Aber nicht nur, es ist nicht nur ein trauriges Buch, es ist ein sehr, sehr zartes Buch. Und ich bitte dich jetzt, eine kurze Passage vorzulesen.
Mit Vergnügen. Es war Dezember, der Tag der Beerdigung. Und der Garten, sein ganzer Stolz, sah wüst und wirr aus. Aber als Sohn eines Gärtners wusste ich, dass es nur den Anschein hatte. Zwei dünne Schneeglöckchen hatten die Erde genau neben der Haustür durchbrochen. Werde ich die Schneeglöckchen noch erleben, war eine seiner Fragen an den Doktor. Dieses Jahr verspäteten sie sich. Erzähl, Bettina.
Also man hört schon, der Vater hatte eine große Liebe und das war sein Garten. Den hat er bestellt, er hat gejätet, er hat gesät, er hat geerntet. Nur irgendwann hat er bemerkt, dass er Rückenschmerzen bekommt und konnte sich nicht mehr so um diesen Garten kümmern. Und jedes Mal, wenn Georgi Gospodinov, sein Sohn, ihn angerufen hat, hat er gesagt, ja, nein, das ist alles nur halb so wild, das ist alles nur halb so wild. Und der Sohn hatte natürlich auch zu tun. Er ist weit, weit gereist, viel beschäftigt, muss schreiben. Und irgendwann kommt er aber zum Vater, geht mit ihm ins Spital und sie bekommen diese Diagnose, es ist Krebs. Und es ist nicht mehr viel Zeit. Und er beschreibt jetzt diese Zeit bis zum Tod und darüber hinaus, mit vielen Erinnerungen natürlich, sehr, sehr zärtlich, weil es muss ein sehr, sehr lieber Vater gewesen sein. Gerade in dieser Zeit war das ja nicht unbedingt üblich. Und er begleitet ihn und er erzählt auch, wie das halt so war in Bulgarien oder immer noch ist. Also in einer Szene zum Beispiel sagt er, bei den Haustieren ist es so, man geht nach dem Tod des Herrn zu ihnen und sagt ihnen, euer Herr ist gestorben, aber ihr sollt leben. Und in anderen Gegenden gibt es die Tradition, dass man Ochsen ins Ohr pustet und sagt, einfach nur so und das ist dann alles, was gesagt werden muss. Der Ochse weiß dann, der Herr ist tot.
Da braucht man nur einen Ochsen.
Also viele, viele auch kulturelle Verweise und dazwischen Geschichten. Und das ist so nett gemacht, weil er ist während dem Schreiben selber traurig, er bereitet sich so quasi auf den Tod vor, dann auf die Beerdigung vor, dann auf diese Trauer vor und erleichtert sich und auch uns diese Trauer, indem er erzählt, was so alles passiert ist. Und ich habe das schon in einem Video, das ich gedreht habe, über den Bücherstapel heißt und ist auf Instagram zu sehen, bei unserem Account des Spektrum, also die Presse Spektrum. Da gibt es diese Geschichte von einem Mann, der betrunken ist und im Friedhof des Nachbardorfes aufwacht. Und dann kommen die Leute zu ihm und sagen, hey, was machst du hier? Du liegst am falschen Friedhof. Und er sagt, ah, ja, genau, ich habe mich schon gewundert, warum ich heule, aber eigentlich nicht traurig bin. Und viele so kleine Anekdoten kommen da auch zum Tragen. Dann auch natürlich die Mutter, die übrig bleibt. Und die immer noch die Wäsche von ihm wäscht, jede Woche von ihrem Mann. Also es ist wahnsinnig berührend, es ist auch sehr poetisch. Und also es ist super, dass du es noch vor dir hast zu lesen.
Ja, und das, was du sagst darüber, entspricht dem, was ich so ein bisschen einfach auf ein Gefühl hatte, als ich ein paar Seiten reingelesen habe oder da und dort ein bisschen reingelesen habe. Ja, bestätigt mich sehr.
Also dann kann ich das eigentlich nur empfehlen und wir sind am Ende dieses letzten Podcasts, ja, der Bücherreihe heißt.
Also kein gewöhnliches Ende, sondern wirklich das Ende eines Abschnitts eigentlich. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Podcasts gemacht, also in diesem Format 30, ich weiß es echt nicht mehr. Aber im November geht es weiter, aber auf eine andere Art.
Ihr findet ihn eh am gewohnten Kanal. Ihr müsst euch da nicht umorientieren, aber er wird heißen Buch pro Monat. auf ein neues im November.
Bis November dann.